Radio Lora 97,5 MHz. Das ist die Pandoras Box und ihr hört ein Gespräch mit der Autorin Annette Hug. Im zweiten Teil des Gesprächs reden wir noch mehr über Feminismus, Frauenbewegung und wie das eigentlich dort ist mit der Überlieferung und dem Vergessen. Als wir das Gespräch mit Annette Hug führten, waren wir noch mitten im Jubiläums- oder auch Empörungsjahr 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz, und wir beziehen uns deshalb im Gespräch auch auf mehrere Ausstellungen, die nun schon vorbei sind, so auf die Ausstellung über Frauenrechte im Landesmuseum, auf die Ausstellung zu Iris von Rothen im Strauhof und am Anfang auch auf die Ausstellung, die ich selbst zusammen mit Lou Salome hergemacht habe im Stadthaus Zürich. Was wollt ihr denn noch? 50 Jahre Frauenstimmrecht in Zürich. Und für die Vorbereitung damals der Ausstellung haben wir eben mit vielen Frauen gesprochen und sie gefragt, was sie denn wichtig finden. So auch mit Annette Hug.
Wir haben auch mal hin und her gemailt, auch noch bei der Vorbereitung zur Ausstellung. Du hast damals auch geschrieben, du fändest es so wichtig, dass die internationale Dimension auch dieser Geschichte des Schweizer Frauenstimmrechts mehr Beachtung findet. Mhm. Was meinst du damit oder an was denkst du, wenn du das sagst?
Gut, inzwischen, das ist ja jetzt wieder sehr viel erschienen, und ich glaube, so jetzt so die Einbettung mit die Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention dafür war sicher wichtig. Etwas, was ich jetzt erst kürzlich herausgefunden oder was im Moment so eine These ist von mir, ist schon, was für ein Elend das war, dass durch dieses sehr, sehr verspätete Frauenstimmrecht eigentlich die Schweizer Frauenbewegung gezwungen war, sich vor allem mit Schweizer Männern zu befassen, bis 1971. Also diese, eben zum Beispiel jetzt Iris von Rothen, da gibt es ja auch diese Ausstellung jetzt im Strauhof, und aus diesem Anlass habe ich da auch noch mal reingeschaut, stärker. Ich habe mich vor 10 Jahren das letzte Mal intensiv mit von Rothen beschäftigt und mir nochmal wirklich sehr genau das Quellenverzeichnis angeschaut. Diese von Rothen hat wahnsinnig viel internationale Literatur gelesen. Also feministische Diskussion über die indische Unabhängigkeit. Sie hatten das Frauenblatt, was sie herausgegeben hat, hatte eine Korrespondentin in Peking. Also unsere Mitarbeiterin Olga Lee in Peking. Also die war nicht von ihnen angestellt, aber die haben, das war, man sah, da ist eigentlich im englischsprachigen Raum, den sie vor allem rezipiert hat, die feministische Diskussion damals schon sehr viel, schon bei ganz anderen Themen als beim Frauenstimmrecht. Und diese Schweizer Frauen mussten sich da abarbeiten an dieser Männermehrheit. Das fand ich, das ist mir jetzt nochmal als richtige Tragödie eingefahren.
Und eben, das ist 58, um das vielleicht nochmal zu sagen, genau, wo sie das schreibt. Ja.
Und nachher einfach, ich glaube, bei eurer Ausstellung, ihr wolltet ja auch sagen, überhaupt diese 50 Jahre, was ist dann passiert? Und mir war das, ich denke, dass einfach die internationale Vernetzung der feministischen Gruppen in der Schweiz sehr wichtig war. Also ich denke, ich habe mal etwas geschrieben zur Geschichte des Frauenhauses Zürich. Da gab es diese europäische Vernetzung zur Gewalt gegen Frauen. Da gab es eine irgendwie mythologisch gewordene Konferenz in Brüssel, wo sich da verschiedene Gruppen getroffen haben. Ich glaube, von der FBB gegen Frauen hin und kamen zurück und sagten, jetzt müssen wir Organisation gründen, jetzt müssen wir das Frauenhaus, Nottelefon etc. Mhm. Und ich persönlich, ich war in den 80er, anfangs 90er Jahre, also bevor ich dann in die Philippinen ging, in einem Verein, der hieß Frauenrat für Außenpolitik. Mhm. Vorgängig hatten wir schon, ja, da gab es auch so kleine Gruppen, also wir waren aktiv, wir hatten so eine feministische Unterkampagne, oder eigentlich feministische Stimmen waren extrem wichtig beim Referendum gegen den Beitritt der Schweiz zu IWF und Weltbank. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das war 90 oder so. Das alles kam heraus, unter die, auch bei den XOA-Abstimmungen, da gab es diese Tausenden von Frauen für eine umfassende Friedenspolitik und eine Schweizer Armee. Da war natürlich die Frage, was ist eine feministische Friedenspolitik? Also wie und da war Internationalismus sofort ein Thema. Also wie können wir eigentlich, die Idee war, wie könnte man all das Geld, was in der Armee liegt, verwenden für eine Friedenspolitik, die eben auch über Beziehungen zwischen Frauen in den verschiedenen Ländern funktioniert. Und dann kam der Jugoslawienkrieg. Da natürlich auch die große Enttäuschung. Ich glaube, da gab es ja auch dann riesige Fehler, finde ich. Also, ich habe das kürzlich bei Joan Scott wieder gelesen, dieser Aufruf von Catherine MacKinnon, die sich absolut dann von dieses Bild zementiert hat, quasi das serbische Monster und die kroatischen und bosnischen Frauen, die da Opfer sind und so. Und eigentlich im Unwissen darüber, was es an realen, großartigen feministischen Versuchen gab, zwischen Belgrad und Zagreb vor allem, Beziehungen unter Frauen zu halten, auch vor allem über die Frauenhäuser. All das, also das war dann, da war ihm eigentlich schon ganz viel, hat man da erlebt, was heute wieder diskutiert wird. Dass da eine weiße amerikanische Feministin sagt, ich mache jetzt die feministische Analyse des Bosnienkriegs und gar nicht sieht, was eigentlich vor Ort passiert. Oder in Zürich, wir hatten dann eine Frauendemo gegen Vergewaltigung und wir wollten natürlich, dass alle zusammen, dann haben wir gemerkt, mit den bosnischen Frauen hier, die haben zum Teil gesagt, wir demonstrieren nicht mit Serbinnen. Und da unsere Idee von, jetzt machen wir große Frauensolidarität, die da zum Teil dann auch zerschellt ist an der Heftigkeit der neuen Nationalismen, aber auch wo wir auch sehen mussten, wir können jetzt da nicht mit einer hehren Idee einfach auf die Straße gehen. Wir müssen eigentlich sehr viel lernen zuerst, was die Frauen da erleben und dass sie dann eben auch nicht immer nur als Frauen sprechen, sondern in ganz verschiedenen Rollen.
Ich habe das kürzlich in einer Olamp-Ausgabe aus dieser Zeit wie entdeckt, welche Debatten da geführt wurden zwischen verschiedenen Frauen und habe da eben auch gedacht, oh wow, das wurde ja da alles intensiv diskutiert und ist überhaupt nicht so eindeutig oder also da steht alles da quasi, diese Konflikte und eben wer spricht eigentlich für wen und ja, das fand ich total spannend und jetzt habe ich auch gedacht, das klingt immer so, aber das fand ich total spannend, ich meine, also es war einfach so, da wollt ihr einfach mitreden, also naja.
Also eben, vielleicht heute denke ich manchmal, ja, das haben wir doch alles schon mal diskutiert.
Ja.
Und gleich kann ich ja das nicht so sagen, weil warum ist das in Vergessenheit geraten? Warum ist das? Und da muss ich schon auch selber sagen, ich hatte dann irgendwann, war ich überhaupt nicht mehr aktiv feministisch. Also das könnten wir darüber reden, was für Gründen, aber das natürlich schon, dass es irgendwie... Vielleicht sind wir da wieder bei der Frage der Überlieferung. Also, dass es nicht gelungen ist, dass so diese Diskussionen so lebendig zu halten, dass das eine Kontinuität gegeben hätte oder dass man dann irgendwie einfach an das anknüpfen und weiter diskutieren konnte, sondern irgendwann war es verschwunden und dann fing man wieder bei Null an.
Und wann hast du das Gefühl, ist dieses Verschwinden, sind das die 90er Jahre oder sind das die Nuller Jahre?
Ich glaube, es hat schon in den 90er Jahren angefangen. Da gab es ja dann diese UNO-Konferenzen Kairo,
Peking
etc. Und eine unglaubliche, es gibt Leute, die sagen Bürokratisierung oder einfach, es gab eine Professionalisierung des Ganzen. Es gab dann Gender Mainstreaming in allen möglichen Institutionen. Das heißt, das wurde auch eine Berufsmöglichkeit. Dadurch aber auch hat es wahnsinnig an Schwung verloren. Also es war dann keine Bewegung, also ganz viele jetzt meiner Generation, haben dann irgendwo eine Laufbahn gefunden, wo sie durchaus ihre feministischen Ideen versuchten umzusetzen, aber da kam man dann schon sehr in die Mühlen der Apparate. Und also ich persönlich, mir hat es dann total gereicht. Ich war mal Fachhochschuldozentin und sollte da Gender Mainstreaming an der Hochschule machen. Und irgendwann konnte ich es nicht mehr hören. Ich fand einfach, geht mir weg mit diesem Gender. Ich konnte einfach, es war so, man hat sich einfach aufgerieben in so Prozessen, und die dann auch nicht viel gebracht haben. Und irgendwann habe ich realisiert, dass die ganz viele Studenten nur noch gähnen, wenn sie dieses Gender hörte. Und ich dachte, aber das war mal so geil. Mhm. Oder das war, Feminismus war mal, das war mal so etwas Lust. Ich meine, da ging es um wirklich mehr Genuss im Leben. Und jetzt ist das so etwas, wo man denkt, oh, wie viele Punkte kriege ich, wenn ich da das Gender richtig schreibe? Und da fand, also wo ich dann auch nicht mehr weiter wusste. Also das war das eine, und das andere, und dann gab es natürlich schon, es gab die ganzen Diskurse, die sind jetzt, also ich habe mich eigentlich als sozialistische Feministin verstanden. Für mich war es immer wichtig, die Bezüge wirklich zur Weltwirtschaft, zu all diesen Fragen zu bewahren. Und eben am ehesten fühlte ich mich dann noch in der Gewerkschaft zu Hause, wo auch immer diese Fragen des Arbeitsmarkts, also das, die Machtbeziehungen in den Betrieben, wo das wichtig war. Und das ist dann so wie ich es verstanden habe, ist doch etwas aus den ganzen Gender Studies etc. etwas verschwunden. Also die ganzen, eben die Dekonstruktionsansätze, Butler, dann die ganze Queer, alles Geschichte, was ich alles wichtig finde, aber das, ja, das, was dann aus meiner politischen Praxis noch wichtig war, das bewegte sich irgendwo auseinander und hat nicht mehr viel. Es war sehr schwierig, dann die Bezüge herzustellen.
Da vielleicht zu dem,
ja. Also nur, aber einfach kurz, ich finde es jetzt extrem schön zu hören, dass du das in dieser, weil die Oland war ja schon sehr wichtig.
Ja.
Also dass viele aus dem Frauenrat für Außenpolitik, also Elisabeth, eben Shelley, Gertrud Ochs etc., die haben ja dann auch diese Oland gemacht. Mhm. Und ich finde immer noch, die habe ich da ganz nah bei meinem Schreibtisch, weil ich immer wieder einfach diese alten Olamps nachschaue, jetzt auch zu Iris von Rotten. Ich finde das einfach, das war eigentlich super. Das
ist ein großartiges Archiv, also immer noch so aktuell eben, die Texte, aber wirklich auch als Archiv von was ist eigentlich debattiert worden, was wurde besprochen, also ich finde das, und dass die jetzt alle auch online zur Verfügung stehen, ja, im Frauenarchiv Ostschweiz, also es ist einfach so genial. Naja. Mhm.
Thank you.
Was mir vorher auch noch so geblieben ist, ist eben, das, was du gesagt hast, was für ein Frust oder auch was für eine Verschwendung auch irgendwie von der Energie, dass die Frauen sich dann bis 71 quasi an den Männern abarbeiten müssen. Und dann finde ich, steht so dieser Frauenrat für Außenpolitik, steht da für mich schon auch so wie ein bisschen etwas anderes dann. Es ist natürlich auch eine Art von Abarbeiten an einer sogenannten neutralen Außenpolitik, wo ihr dann wie zeigt, hey, man kann auch einen Frauenrat für Außenpolitik machen, aber trotzdem, es ist auch so dieses aufs Ganze, also wir entwerfen jetzt eine neue Außenpolitik. Und auch, also mir gefällt auch diese Haltung so gut. Also es ist so, wir haben etwas zu all diesem zu sagen, Weltpolitik, Krieg und Frieden, Europapolitik, Finanzkrise, Weltwirtschaft. Also ich halte da so ein Papier in der Hand, was hier eben dann, ich glaube, so ein bisschen am Ende so dieses Frauenrats, das war dann so 2007, was ihr da noch verfasst habt, wo einfach zu all diesen Themen, Ernährungskrise, Care Economy, habt ihr einen Text geschrieben. Und also das finde ich irgendwie einfach auch enorm, also was ihr da gemacht habt, aber auch so, ja, eine Haltung, die mir auch gefällt oder die mir Eindruck macht. Also was wart ihr auch für eine Gruppe, was war das auch für eine Stimmung vielleicht nochmals, wie ihr das gemacht habt, ja.
Und mit der Zeit waren wir dann alle, Marsha Madörin war natürlich sehr wichtig, habe ich vorher nicht erwähnt, dass eben Marsha und jetzt Gertrud Ochsner, die sehr wichtig war für diese Gruppe, die haben bei der Aktion Finanzblatt Schweiz Dritte Welt gearbeitet. Dann war es Regula Frey Nakons, die hat bei Hex oder so, das waren viele, eigentlich, wir haben ja dann so Tagungen organisiert. Also das, was du jetzt hier als Text liest, das sind so Synthesen eigentlich von jeweils einer Tagung, oder, die wir da gemacht haben. Und da kamen oft Frauen, ich glaube auch Männer, die in Hilfswerken zum Beispiel gearbeitet haben. Das war ein großes Reservoir an Leuten. Oder dann aus Antigena, die waren oft dabei. Also jetzt aus der, sagen wir, autonomeren Zusammenhängen, die, aus den Solidaritätsbewegungen, die noch da waren. Ja, und dann eben feministische Ökonomie hat sich dann immer mehr so als Interesse herauskristallisiert. Dann war cool, als wir eben am Anfang, als man noch dachte, dieses Gender Mainstreaming, das ist eine gute Sache, da haben wir gesehen, dass zum Beispiel Südafrika nach der, also die neue Regierung von Südafrika, die hatten eigentlich ein tolles Gender Mainstreaming-Konzept. Und das haben wir dann da auch vorgestellt. Und da gab es Leute aus den Kirchen, die haben das angewendet. Da gibt es eine sehr schöne Broschüre, die Marsha Madörin für den, ich glaube, die reformierten Kirchen gemacht hat, über wie Gender Budgeting in einer Kirchgemeinde. Und das war dann schön, dass man quasi ein Konzept aus Südafrika hier einführen. So, das hat Spaß gemacht.
Jetzt nur ganz kurz zu dem. Das heißt aber eben, dass ihr das überhaupt tun konntet. Also ihr wart ja auch wirklich im Austausch mit Leuten, eben nicht nur die Gruppe in der Schweiz, sondern wahrscheinlich, also ich kann mir das nur vorstellen, ich glaube, ich kann mir selber nur vorstellen, sowas zu tun, wenn man wirklich eben im Austausch mit Leuten ist, nicht nur in der gleichen Stadt, sondern wirklich quer durch die ganze Welt und somit irgendwie die Lage noch, also nicht nur aus dem eigenen Blickwinkel heraus.
Ja, wir hatten eben, also die Frauen in den Hilfswerken, die hatten ja mit den NGOs, die sie da unterstützen, zu tun. Dann gab es dieses WIDE, Women in Development Europe, das war dann so eine und WIDE war wiederum Teil eines globalen Netzwerks. Dann gab es Ah, dann eben die Pest, die NGO-Koordination Beijing und Post-Beijing, die waren ja dann immer an diesen internationalen Konferenzen, wo man dann aus der ganzen Welt Frauen traf. Und in die, das muss man schon sagen, in dieser Beijing, Post-Beijing und so, da waren ja zum Beispiel die indischen Frauen sehr führend, oder die hatten auch wirklich, die haben intellektuell sehr viel geliefert, eigentlich für die globale Bewegung. Ich habe jetzt gerade, ja, und Parenthese, in meiner Derrida-Lesegruppe haben wir gerade von Gayatri Spivak dieses Can This Subaltern Speak wieder gelesen. Und da gibt es eine Version, wo sie wirklich Breitseiten abfeuert gegen diese Bewegung, zu der ich mich jetzt damals zählte, also die auch dann eben im Entwicklungskontext so professionalisiert wurde mit diesen Mikrokreditprogrammen für Frauen und alles. Und die Gayatri Spivak kritisiert da sehr zu Recht dieses Bild der Drittweltfrau, das da plötzlich so als globales politisches Subjekt geschaffen wurde. Wobei ich eben finde, es ist schon auch, wenn man das einfach historisch anschaut, es ist wahnsinnig viel Interessantes und Widersprüchliches gelaufen in der Bewegung. Also Spivak kreiert da auch ein bisschen ein Popanz von das waren alles irgendwelche privilegierten Frauen, die sich da etwa eine Drittweltfrau ausgedacht haben. Ich finde, so war es nicht. Also es hatte sicher zum Teil diese Tendenz dann in den oberen Ebenen der globalen NGOs etc., aber es gab dann unglaubliche Figuren. Und also in den Philippinen erlebe ich das bis heute, wie dieser ganze Menschenrechtsdiskurs, die UNO, diese Sachen bis weit hinunter in sehr progressive, wirklich Quartier, Bäuerinnen, irgendwas, Organisationen eine Rolle spielen, das für Frauen wichtig ist. Also auch ein Zeichen, wir gehören zur Welt und wir sind da Teil einer globalen Bewegung.
Ja, auch, also das sagen wir, ist vielleicht auch das Wissen darüber, haben wir dann nicht so, ist nicht so verfügbar, eben, dass man dann auch diese Bilder dann schnell annimmt. Oder weil eben, wenn das, die Kenntnisse fehlt, dann wissen wir nämlich, dass also dann hat man wirklich keine Ahnung, was, dann kann man sich schnell auf diese Bilder stürzen von eben, das ist sowieso immer nur ein Machtgefälle gewesen, wo. Mhm. Wo jemand nur eigentlich nichts zu melden hatte. Oder ja. Also ich finde das immer noch schwierig, oder weil man kann man, wer sagt das eigentlich oder um wo genau geht's und
Ja, und das finde ich eben schon erstaunlich, was du auch sagst, warum ist diese Überlieferung eigentlich so abgerissen? Weil eigentlich darum auch wieder diese Olamp-Geschichte. Ich meine, da war ich selber auch so überrascht, das ist ja eigentlich nicht so lange her. Also das ist zum Beispiel jetzt Mitte 90er Jahre oder auch andere Sachen. Und es ist eigentlich hier, also man kann es eigentlich online lesen. Also, und es ist aber trotzdem... In diesem Moment habe ich gemerkt, ach ja, stimmt, das weiß ich gar nicht. Und da, wie siehst du das jetzt? Also du kürzlich auch auf einem Podium im Kosmos am 8. März, das kann man eben auch noch nachschauen als Video. Dort hast du auch so gesagt, ja, die Frauenbewegung ist nicht immer gleich intensiv oder stark, dann schwächt sie wieder ein bisschen ab, dann wird sie wieder stärker. Aber es wäre wie wichtig, auch, also wie können wir eigentlich diese Bezüge behalten, auch von von Frauen, die zu verschiedenen Zeiten auch aktiv sind. Und siehst du vielleicht jetzt, also wie interpretierst du eigentlich jetzt auch diese ganzen Jubiläumssachen zu 50 Jahren Frauenstimmrecht? Siehst du das als eine Möglichkeit oder wie deutest du das auch?
Also einerseits eigentlich wichtiger als die Jubiläumsfeierlichkeiten waren für mich jetzt zum Beispiel Sachen, die ihr im FFZ gemacht habt. Oder also ich erlebe jetzt die jetzigen jungen Feministinnen sehr viel aufgeschlossener oder sehr viel neugieriger gegenüber der Geschichte, als das jetzt zum Beispiel die neue Frauenbewegung in den 70er Jahren zuerst gewesen ist. Also da, das dauerte, also das... Auch in meiner Generation waren zum Beispiel diese Frauenstimmrechtsvereine einfach, ehrlich gesagt, das Hinterletzte. Mit denen wollte man nichts, also die fand man einfach nur bieder. Und da hilft mir jetzt eigentlich, dass dieses Frauenstimmrechtsjubiläum und dass nochmal eine neue Generation von Frauen diese wieder neu anschaut, dass die mich dazu bringen, das auch nochmal neu anzuschauen und zu denken, vielleicht haben wir da auch Dinge nicht gesehen. Also zum Beispiel, was die wirklich jetzt, also jetzt die Frauenvereine in der Schweiz, was die wirklich für Strukturen gebaut haben, das hat ja die neue Frauenbewegung überhaupt nicht hingekriegt. Und eben Punkte Überlieferung und Punkte Sachen weitertragen, auch mal eben sagen, jetzt machen wir eine Institution, die auch Geld braucht und die dann eine Firma hat, wie diesen SF-Service und alles das, da die, sind die ja stärker als jetzt die neuen als die neue Frauenbewegung, die eigentlich immer sehr kleine Organisationen nur hervorgebracht hat.